Nochmal herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dasein, Monika Bäuerlein. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sie waren ab 2006 zunächst zusammen mit Clara Jeffrey Chefredakteurin von Mother Jones und jetzt seit einiger Zeit Vorstandschefin, also CEO würde man im Englischen sagen. Vielfach ausgezeichnet, zuletzt als Exceptional Woman in Publishing, denn Sie beide sind, Zitat von der Jury, smart, fearless leaders whose work has helped transform the non-profit news organization into a key player in global media. Wow. dabei ist es ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, als Deutsche in Amerika Chefin von einem so großen Magazin und inzwischen vor allem auch Online-Medium zu werden. Können Sie uns nochmal kurz, also Sie haben es angedeutet heute schon mal, aber vielleicht nochmal kurz so den Werdegang schildern. Wie wird man denn da Chefredakteurin und CEO?
Ich weiß nicht, ob sich der hört sich eigentlich so oder sollen wir das Mikro einsetzen?
Wie sieht's aus? Ja, so ist besser. Ich kann es ja einfach mal festhalten. Der Werdegang ist natürlich für jeden anders, aber ich bin kurz gesagt einfach nach dem Studium da hängen geblieben, weil ich mich während der Studienzeit für Amerika interessiert hatte und mir klar war, einfach dahin fahren ist zu teuer, also um ein Stipendium bewerben. Und das habe ich dann bekommen, habe dort festgestellt, dass es damals gab es in Deutschland noch weniger Journalistenschulen als heute und dort eine blühende Journalistenschulenlandschaft und habe mich habe dann dort meinen Masters gemacht und angefangen zu arbeiten und eins führte zum anderen und bin bei Mother Jones gelandet, dass mir sogar damals schon in Deutschland ab und zu aufgefallen war, weil es eben schon seit 76 als Magazin, das der Recherche verschrieben war, gab und das fand ich interessant.
Und warum sind Sie jetzt heute CEO und nicht mehr Chefredakteurin?
Weil es eben früher oder später, denke ich, bei jeder Organisation dazu kommt, dass auch Journalisten in die Geschäftsführung müssen, wenn das Ziel der ganzen Organisation ist, den Journalismus sowohl zu machen als auch nachhaltig zu finanzieren. Also da habe ich mich auch als Journalistin irgendwann verpflichtet gefühlt zu sagen, ich muss helfen, dieses Geschäftsmodell zu retten, sodass es weiterhin Journalismus geben kann.
Mhm. Sie haben es vorhin schon angedeutet, aber vielleicht können wir das nochmal vertiefen. Wie finanziert sich Mother Jones und wie bekommen Sie das hin, dass das funktioniert mit der Finanzierung? Vielleicht können Sie uns da nochmal einen Einblick geben.
Ja, vielleicht nehme ich dafür jetzt gleich meine
paar Bilder.
Ich habe Ihnen, damit das so richtig ins Nitty-Gritty geht sozusagen, in die Details, ein paar Bilder mitgebracht, um an einer Fallstudie zu zeigen, was wir so machen. Und zwar das ist eigentlich nur symbolisch das Gefühl, wie es ist, im Moment gemeinnützigen Journalismus oder irgendwelchen Journalismus zu machen. Also man befindet sich sozusagen, das ist ein Roofjumper, man befindet sich wirklich im Sprung von einem Dach aufs andere und kann jederzeit zwischendurch abstürzen. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig, als den Sprung zu wagen. Hier sind die Einkommensquellen von Mother Jones, wie wir sie bis vor kurzem dargestellt haben. Also Abos 21%, Werbung 16%, größere Spenden 28%, Stiftungen 15%, kleinere Spenden, Membership 15% und noch ein paar kleinere Teile. Und Sie sehen, dass das also in zwei Farben Gruppen aufgeteilt ist. Wir hatten das oft als Earned Revenue und Unearned Revenue beschrieben. Und als ich diese, weil eben sozusagen die kommerziellen Einnahmen auf der einen Seite und die Non-Profit-Einnahmen auf der anderen Seite standen. Und das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Erstens, weil die Spenden durchaus auch erarbeitet werden und wie. Also da schwitzt man ganz schön. Und zum anderen, weil für mich der Unterschied nicht bestand zwischen erworbenen und nicht erworbenen Mitteln, sondern zwischen Mitteln, die von den Lesern kommen und Mittel aus anderen Quellen. Also sozusagen eine B2B, Business-to-Business, ein Business-to-Business Einnahmequelle und eine B2C, Business-to-Consumer-Einnahmequelle. Und so habe ich das dann, nachdem ich mir das einige Zeit einfach angeschaut hatte, so dargestellt, dass 46% Leser spenden, sowohl große als auch kleine. Es handelt sich ja immer um Spender, ob jemand $10 im Monat oder noch ein paar mehr Nullen sich leisten kann. Es ist das gleiche Prinzip, dass dieser Mensch sich entschlossen hat, den Journalismus zu unterstützen. Und das Gleiche ist eigentlich auch bei den Abonnenten der Fall. Das sind auch Menschen, die bereit sind, für Journalismus Geld auszugeben. Das macht also 2/3 aller unserer Einkünfte aus und der Rest kommt eben aus Werbeeinkünften und von Stiftungen. Und bei Stiftungen hat man zwar auch eine Beziehung wie zu einem Leser, aber andererseits sind es eben auch größere Institutionen, die mit denen das Verhältnis etwas anders ist.
Eine ganz kurze Zwischenfrage nochmal zu der Grafik. Subscriptions, heißt das reine Print-Abos oder sind das auch Online-Abos?
Es sind Abos, Magazin-Abos. Mhm. Man kann das Magazin sowohl auf totem Holz als auch online beziehen, aber es handelt sich nicht um Premium-Content oder Paywall. Okay. Mhm. Das machen wir nicht, weil unsere Unterstützer, sowohl die Kleinen wie die Großen, auch wollen, dass die Inhalte so breit wie möglich verteilt werden, sodass es keinen Sinn hätte, hinter eine Paywall zu stellen.
Mhm. Danke.
Wie groß ist die Printauflage?
200.000. Und davon sind 160.000 Abonnenten. Ich wollte Ihnen jetzt noch ganz kurz eine kleine Fallstudie vorstellen. Ich hatte auch ein Video dazu, aber das lasse ich, glaube ich. Und zwar hatten wir, ja?
Nur eine ganz kurze Zwischenfrage, weil Sie sagen 200.000, 160.000 Abonnenten, das heißt 40.000 verkaufen Sie am Kiosk mit Inhalten, der eigentlich komplett online auf uns zu lesen ist.
Ja, also es schwankt ein bisschen von Heft zu Heft, je nachdem, manche gehen besser und manche gehen schlechter. Aber es ist tatsächlich so, dass teilweise auch schon das Titelthema schon seit Wochen draußen ist, wenn das Magazin auf dem Kiosk ist. Weil, ja, da können wir noch vertiefen. Aber zum Beispiel das war also, hier handelt es sich um ein Thema, dass wir eine Geschichte, die wir im Juni veröffentlicht haben. Es hatte ein Reporter von uns als Wächter in einem privat geführten Gefängnis gearbeitet. Also so im Stil Wallraff. Dieser Undercover-Journalismus ist ja in den USA gar nicht so üblich, nicht mehr inzwischen, obwohl es ihn dort früher auch öfter gab. Das war aber für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Kriminaljustiz, ist ja auch in den USA im Moment ein ganz allgemein eine große Diskussion und hatten in diese Geschichte sehr viel Zeit und Ressourcen investiert. Und nachdem wir das veröffentlichten, hakten wir relativ kurz danach nach mit einem Artikel über den Journalismus an sich, was also was eine solche Recherche erfordert und wie man das finanziert, um sozusagen mit den Lesern in einen Dialog zu treten, der sonst eigentlich nur auf Vorstandsebene und manchmal mit besonders wichtigen Spendern stattfand, wo man sich wirklich drüber unterhält, warum machen wir das, wie machen wir das, Bücher offenlegen und das im Detail erklären. Wir haben dann also auch wirklich teilweise die Finanzen erklärt, dass es also, es waren 18 Monate, hatten wir an dieser Geschichte gearbeitet, Reporter, Fact-Checker, Webproduktion, Videoproduktion und so weiter, alles zusammen kam auf mindestens $350.000 und die Werbung auf der Geschichte online hat gerade mal $5.000 gebracht. Das heißt, wir konnten also zu unseren Lesern sagen, wo kommt der Rest her? Der kommt von euch und zwar folgendermaßen. Und dann haben wir dann ging es um einen neuen Ansatz zur Leserfinanzierung, dass wir also nicht mehr uns hauptsächlich vor allem bei den kleineren Spenden auf diese Marketingkampagnen verlassen wollen, bei denen es immer darum geht, dass ja auch sehr viel über E-Mail-Marketing läuft, bei denen immer so ein etwas panischer Ton mitschwingt, Hilfe, ihr müsst jetzt sofort spenden, bei uns besteht ein Haushaltsloch und so weiter, man kennt diese Tricks alle. Wir wollten das auf eine andere Basis stellen und sagen, wenn ihr uns helft, eine stabile Basis für diesen Journalismus zu schaffen, dann können Journalisten wie Shane Bauer, der diese Gefängnisgeschichte gemacht hat, diesen langen Atem haben und diese langen Recherchen unternehmen. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, 2500 Leser davon zu überzeugen, sich als Sustaining Donors anzumelden, die also jeden Monat einen Betrag spenden von, wir hatten ursprünglich angepeilt 2000 Spender mit einem Durchschnitt von $15 pro Monat. Es stellte sich dann heraus, dass die Durchschnittsspende etwas niedriger lag, aber dafür die Zahl der Spender höher war. Am Ende sind wir im Laufe von 6 Wochen durch verschiedene Mittel, auch dadurch, dass wir die Leser überall auf der Webseite angesprochen haben, auf 2500 Sustaining Donors gekommen, die pro Monat $30,000 spenden, also pro Jahr 360.000. Das ist natürlich im Rahmen unseres ganzen Etats nicht so viel, aber es ist ein Anfang, ein neues Modell zu entwickeln, wie eine stabile Einnahmequelle zu schaffen, die auch einen stabilen Journalismus finanzieren kann. Bis dahin hatten wir pro Monat relativ wenige neue Sustaining Donors angeworben und das waren eben die Ergebnisse von August und September. Es war ein gelungenes Experiment, das erste von hoffentlich noch vielen. Und ich denke, was für mich daran besonders interessant war, war eben, dass die Leser auf dieses höhere Niveau des Dialogs wirklich angesprochen haben und sich auch diese langen Texte durchzulesen und darauf zu reagieren bereit waren.
Ja, ich war auch ganz beeindruckt. Das sind tatsächlich lange Texte. Man erfährt einiges über die Finanzierung, Sie haben es schon erwähnt. Ich habe mich auch gefragt, erfährt man denn weitere Dinge? Also Sie hatten vorhin Transparenz, Leserteilhabe angesprochen. Es gibt ja Seiten, Texas Tribune hatte ich es gesehen, wo wirklich jeder einzelne Spender aufgeführt wird. Ist das bei Mother Jones ähnlich? Ich habe da nämlich jetzt nicht so detaillierte Sachen gefunden, aber vielleicht habe ich es auch nur nicht entdeckt.
Ja, nee, wir müssen auch, wir wollen unsere Transparenzseiten auch noch verbessern. Wir haben einen Annual Report, einen Jahresbericht, okay, in dem die Spender aufgeführt werden. Mhm. Aber das kann man alles noch zugänglicher machen.
Und wie wichtig, würden Sie sagen, ist dieses Thema Transparenz für einen News Non-Profit? Ist es ein entscheidendes Thema oder ist es mehr so ein, kann man auch noch dazu machen?
Ich denke, man muss klare Antworten dazu haben. Man muss den Lesern offenlegen, was man zu tun bereit ist, zu wie viel Transparenz man bereit ist und das auch erklären können. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung für alle gibt. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass jeder Spender namentlich genannt wird. Mhm. Das ist für manche Menschen einfach nicht das Richtige.
Mhm. Für die Spender,
ja. Gerade auch, also bei Mother Jones ist es noch was anderes, aber stellen Sie sich vor, zum Beispiel bei einem Refugee Report, hier in der Pitch Session gerade, könnte das sein, dass es da auch Menschen gibt, für die Risiken entstehen, wenn sie auf diese Weise bekannt werden.
Okay.
Aber man muss Rahmenbedingungen schaffen und die auch klarlegen.
Mhm. Ich fand eine Sache noch ganz interessant, das Annual Dinner. Ich weiß nicht, ob das zu den 3% Event gehört, ja. Aber das ist ganz interessant, weil man kann da Tische reservieren quasi. Es gab eine Variante, $50,000 für so einen Tisch. Gibt es Leute, die das tatsächlich machen?
Ja.
Ja. Und wer sind diese Leute? Also nur damit wir wissen, wen wir so in Deutschland ansprechen können.
Das ist in den USA eine relativ häufige Art des Fundraisings. Wir haben uns das vor 5 Jahren von Human Rights Watch abgeguckt. Und Human Rights Watch und andere Organisationen haben das wirklich komplett durchorganisiert und bringen also sehr große Beträge mit diesen Annual Dinners rein. Und das ist dann sowohl ein Sehen und Gesehen werden, als auch ein Wissen, ich habe in meinem philanthropischen Etat sozusagen $50,000 für Mother Jones vorgesehen und das spende ich im Rahmen dieses Annual Dinners und bringe dabei 10 Familienmitglieder oder Freunde mit.
Was ja dann daran, eine Frage nur dazu noch, was ich ganz interessant finde, also es geht ja um vermögende Leute dann in so einem Fall. Ne? Jetzt ist ja Mother Jones eigentlich eher ein ziemlich linksliberal, also würde man linksliberal wahrscheinlich sagen, ohne jetzt, also über das Thema biased oder so, was man oft liest, ist nochmal eine andere Frage, aber das schließt sich zumindest in den USA nicht aus, dass man so vermögende Leute dann auch in diesem politischen Spektrum genügend antrifft, oder?
Ja, nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Ich denke, in Deutschland auch nicht.
Geht auch. Aha.
Vielleicht sitzen ja hier welche im Raum.
Okay. Ja, hier sind schon mehrere Fragen. Einmal Silke, würde ich sagen, fangen wir da an.
Also die Taz ist ja ein Genossenschaftsmodell und ich habe erlebt, dass die Genossen das Gefühl haben, das ist ihre Zeitung. Darüber, dass sie da beteiligt sind, ist das ihre Zeitung, die wollen auch mitgestalten, wie geht's weiter. Ist das bei euch auch so? Also ist das so, dass diese Spender das Gefühl haben, ich unterstütze, also es geht ja auch um was Ideelles, ne? Also ist ja auch politisch. Erlebst du das auch so, dass die haben das Gefühl, das ist mein Organ, gibt es ein Gemeinschaftsgefühl? Ist das so, wir Mother Jones Supporters?
Es gibt auf jeden Fall ein Identitätsgefühl, auch bei den Abonnenten ganz stark. Ja. Ich habe mal in den Archiven ein bisschen gestöbert und in den, wir bringen jetzt keine Leserbriefe mehr, weil das alles online viel einfacher geht, aber in den frühen Ausgaben sind viele Leserbriefe, wo Mother Jones als Mother angesprochen wird. Wir haben noch nicht dieses Teilhabergefühl, dass dafür haben wir ehrlich gesagt auch bisher keine Wege, für die Leser keine Wege eröffnet. Aber ich denke, dass in dieser Hinsicht werden wir viel experimentieren wollen in den nächsten Jahren.
Ja, weil das ist ja auch was, was man ja auch bei den etablierten Zeitungen in Deutschland sieht, dieses genau Teilhaben, Essen ausrichten für die zusammenbringen, damit, oder mit dem Chefredakteur irgendwie essen. Das ist ja hier so ein gängiger Weg. Und genau.
Und ich denke, es ist auch oft einfach die Möglichkeit, teilnehmen zu können, die viel wichtiger ist als das eigentliche Teilnehmen. Also es muss nicht jeder immer bei jedem Gespräch oder jedem Forum oder jedem Event dabei sein, aber zu wissen, dass man eingeladen ist, ist ganz wichtig.
Aktuelle Taz-Exemplare liegen übrigens unten, da steht dann auf der ersten Seite drin, wie bei der Berliner Zeitung gerade die ganzen Stellen eingespart werden. Ne? Leider alles etwas unglücklich. Ich komme gleich noch zu der Frage, ich wollte nur eine Sache noch, würde mich noch interessieren, was die Großspenden angeht, also die Foundation-Spenden. Ich habe gesehen, gab dieses Jahr $1.5 Millionen von der MacArthur Foundation. Es war hier vorhin in der Diskussion, in der Anfangsdiskussion auch die Rede einerseits über Anzeigen, auch über Großspender ging es schon. Wie schafft Mother Jones es da, unabhängig zu bleiben?
Also zum Beispiel diese Mittel von der MacArthur Foundation sind über 5 Jahre hinweg, das heißt, das sind $300,000 im Jahr. Es ist also ein großer Betrag, andererseits aber einer, den man auch ablehnen könnte, wenn man müsste. Und das, ich glaube, von Lauren Bacall stand der Spruch, man müsste immer genug in der Tasche haben, um Nein sagen zu können. Insofern kann man, ich denke, das hat sich bei uns einfach über 40 Jahre hinweg so weit rauskristallisiert, dass wir wissen, dass wir sowohl Spender ablehnen, wie auch Spender gewissermaßen rausschmeißen können, wenn sie versuchen, redaktionellen Einfluss zu nehmen.
Und weil vorhin einheitlich das Podium einheitlich so war, dass die alle keine Werbung reinnehmen wollten. Ist das ein Thema bei Mother Jones? Sagen auch Leser, ich habe schon wieder Werbung von Konzern XY gesehen, ihr seid doch gar nicht mehr unabhängig oder geht man da lockerer als Leser ran dort?
Gibt's immer wieder. Also wir haben uns auch damit im Laufe der Jahre ab und zu auseinandersetzen müssen. Wir haben auch eine Advertising Policy veröffentlicht, die klarstellt, dass wir die Werbung nicht zensieren, außer bei, außer ehrlich gesagt bei Hetze und Hate Speech. Ich denke aus rein, ich weiß nicht wer, einer in dem davorigen Podium sagte ja auch, aus rein ästhetischen Gründen würde man einfach viel lieber werbefrei vorgehen. Also wenn es Alternativen gäbe, genau du warst das, wenn es Alternativen gäbe, würden wir das sofort machen. Andererseits denke ich, muss man auch den Lesern genug Respekt entgegenbringen, dass man sagt, wenn ihr nicht alles alleine finanzieren wollt, wenn ihr damit einverstanden seid, dass auch Konzerne oder Non-Profits, die dafür Geld auszugeben bereit sind, auch was mittragen, dann machen wir das.
Okay. Umgekehrt haben Sie aber gesagt in der Rede vorhin, natürlich keine staatlichen Mittel. Was dann in der Runde wiederum nicht so natürlich klang oder in den Runden vorhin. Warum ist das bei Ihnen so ein No-Go?
Die Möglichkeit hat sich einfach noch nicht geboten. Insofern mussten wir uns nicht damit auseinandersetzen. Das gibt's in den USA grundsätzlich eigentlich nicht. Und weil es ist grundsätzlich, außer in Public Radio und Television, und ich denke, wenn... Wir würden da auch nicht die Ersten sein wollen, weil da kommen schon die entsprechenden Fragen ins Spiel.
Okay. So, jetzt war da hinten noch eine Frage, glaube ich, ne? Da hatte ich einiges gesehen und dann gehe ich einfach die Runde.
Ja, mein Name ist Dominik. Dominik Wonig und ich arbeite bei Krautreporter. Und wir haben auch immer das Problem, wie schaffen wir es, Leser zu Mitgliedern zu machen. Und meine Frage ist jetzt, das E-Mail-Marketing erwähnt. Und ob das auch geht, kann man E-Mail-Marketing machen, kann man Leser zu Mitgliedern, zu zahlenden Mitgliedern machen, ohne lästig und nervig zu sein?
Nein.
Muss man unangenehm werden?
Ich glaube, ein bisschen unangenehm ist okay. Weil eine andere Art, das auszudrücken, ist ja auch... Urgency, also ein bisschen Druck zu machen. Wenn man zu zurückhaltend ist, dann sage ich als Leser ja auch, offensichtlich habt ihr es nicht nötig unbedingt. Ich denke, was wichtig ist, ist wirklich, dass man verschiedene Gruppen verschieden anspricht. Also die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Person. So dass man, also manche Menschen erreicht man am besten über E-Mail-Marketing und am besten über einen etwas dringender klingenden Appeal. Manche reagieren auf diese langen Essays. Manche wollen einfach was kaufen, wollen ein Abo oder ein T-Shirt oder irgendwas, wo sie das Gefühl haben, das ist eine richtig klare Transaktion. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei unseren Print-Abonnenten schon seit vielen Jahren ungefähr 10% bereit sind, über den Preis des Abos hinaus was zu spenden. Das heißt, die machen dann den Schritt von Käufern zu Mitgliedern. Wenn das, stellen Sie sich vor, wenn wir das bei den Online-Usern hinkriegen würden, also bei Mother Jones sind es 10 Millionen, aber egal wo, das wäre der Durchbruch.
Also ich kann die Lektüre dieser Essays nur empfehlen, da kann man sich einiges abgucken. So, jetzt war hier eine Frage, ja? Ach so, vielleicht können Sie sich auch kurz auch nochmal auch vorstellen, damit auch die anderen ein bisschen mitbekommen, mit wem wir es so zu tun haben.
Genau. Selma Riese, freie Journalistin und Coach. Sie haben eine klassische Fundraiser-Kampagne gemacht. Haben Sie dafür einen professionellen Fundraiser oder machen Sie das selbst? Und die zweite Frage, wie hoch ist der Anteil prozentual Ihrer Arbeitszeit, die fürs Fundraising draufgeht?
Im Moment würde ich sagen, wahrscheinlich die Hälfte geht fürs Fundraising drauf, aber das ist dann wirklich ein weites Feld und es ist auch etwas, worauf ich mich im Augenblick konzentrieren möchte, weil ich denke, dass da viel Wandel zu haben ist und viel Innovation möglich ist. Es interessiert mich auch einfach. Ich denke, da auf diese Weise werden wir als Journalisten uns finanzieren und ich möchte gerne helfen, da die Lösung zu finden. Aber wir haben auch Profis da. Also ich schreibe diese Texte und mache Vorschläge und erfinde Systeme, aber die Leute, die wirklich was davon verstehen, setzen es dann um. Und die kommen dann auch teilweise aus der Advocacy-Welt, also von Organisationen, die schon viel länger solches Fundraising machen und stellen natürlich fest, dass es viel schwieriger ist, für Journalismus Fundraising zu machen, weil man nicht sagen kann, spendet jetzt sofort, sonst stirbt folgende Tierart aus oder sonst wird folgende Wiese zubetoniert, sondern man hat da nicht diese Dringlichkeit.
So, jetzt war hier eine Frage, ja.
Es gibt ja im amerikanischen Fundraising immer die Gegenleistung. Ne? Also jedes Museum kann, also wenn Sie 100.000 spenden, nennen wir diese Zahl für Sie oder wie auch immer. Mhm. Was für Gegenleistungen funktionieren im Journalismus?
Das war die Frage von?
Siglinde Geist, Martell Review, ein Online-Magazin.
Danke.
Damit haben wir jetzt erst angefangen, auszuprobieren. Also diese Sustainer-Kampagne, die wir jetzt gerade gemacht haben, war ganz ohne Gegenleistung. Und wir haben den Spendern ein gratis Abo angeboten und ein relativ großer Teil wollte das nicht. Die wollten, und das ist mir auch aufgefallen, das fällt mir auch auf, wenn ich mit Spendern persönlich mich unterhalte, dass die Leute mir teilweise sagen, ich habe gar keine Zeit, diese Inhalte zu lesen. Ich möchte nur, dass sie existieren. Das heißt, man muss nicht unbedingt T-Shirts oder Tassen oder Tragetaschen mit anbieten, sondern es geht teilweise wirklich einfach, bei einem Teil der Zielgruppe geht es wirklich einfach um das Prinzip, dass diesem Journalismus zur Existenz zu verhelfen. Bei anderen, denke ich, ist es wieder anders. Und da, also wir haben bis jetzt noch nicht viel mit Events gemacht, weil wir auf nationaler, überregionaler Ebene arbeiten. Für lokale Medien, denke ich, ist da enorm viel zu machen. Und Premium-Content und andere Möglichkeiten, einen speziellen Zugang zu etwas zu haben, wo andere nicht mit rein dürfen, denke ich, müsste man auch noch weiter erforschen.
Gutes Stichwort, ich kann da nur auch mal dazu empfehlen, ich hatte die Texas Tribune vorhin erwähnt, die haben ein großes Festival, das Texas Tribune Festival, was eines der maßgeblichen Finanzierungsquellen geworden ist im Laufe der Zeit, wo, glaube ich, zwei Ziele erfüllt werden, also einerseits natürlich die Finanzierung und andererseits die Teilhabe mit oder der Austausch mit den Lesern auch nochmal in der Offline-Welt sozusagen praktisch passiert.
Aber dafür muss man wirklich eigentlich lokal sein, weil es dann hat man sozusagen die In-Real-Life-Möglichkeit mit den Lesern, die sowieso schon da sind, zu kommunizieren.
Ja. So, Wolfgang Messner.
Wolfgang Messner, Gründer und Boris Schaum, Redaktion. Zum nächsten Mal würde mich interessieren, wie viele Leute hier beschäftigen sind bei Manu Jones, also feste, freie und im Staff, so Buchhaltung und so weiter.
Alles zusammen so um die 80, davon 40 in der Redaktion. Und wir haben vor 10, 12 Jahren, als wir verschärft von unserem Printmagazin auf online umgestiegen sind, aber unter Beibehaltung des Printmagazins, viel stärker auf feste redaktionelle Plätze gesetzt, weil wir auch ein Signal setzen wollten, dass es Arbeitsplätze für Journalisten geben muss.
Das Problem steht ja hauptsächlich darin, dass dieses amerikanische Donatoren- und Sponsorensystem sich ja gar nicht oder fast überhaupt nicht übertragen lässt in Deutschland. Mich würde mal interessieren, wie Sie das sehen und gibt es Möglichkeiten, aus Deutschland aus Forderungen zum Beispiel in den USA oder auch dazu zu bekommen?
Da bin ich natürlich ein bisschen überfragt. Also ich dachte auch immer, das lässt sich auf Deutschland nicht übertragen und bin jetzt unter anderem durch das, was ich hier heute gesehen habe und was sich in den letzten paar Jahren abzeichnet, bin ich weniger skeptisch. Also ich kann mir vorstellen, natürlich auf einer anderen Ebene und mit vielleicht mehr als Soli-Abo verstanden und dergleichen, dass auch in Deutschland die Bürger bereit sind, den Journalismus auf diese Weise zu finanzieren. Ich denke, es wird auch Möglichkeiten geben, Fundraising international zu machen, aber die sind immer relativ begrenzt.
So, gibt es weitere Fragen? Sonst hätte ich noch eine kleine, vielleicht kommt zwischenzeitlich noch was, und zwar Also mir ist vorhin in den Diskussionen ein paar Mal sind so Begriffe gefallen, die Altmedien, die Mainstream-Medien. Ist es für Mother Jones oder ist es für Non-Profits generell notwendig, sich von Mainstream-Medien abzusetzen oder sich zu, also sozusagen als eine Alternative darzustellen?
Das hat sich für mich im Laufe der letzten 10 Jahre oder so geändert, weil in Mother Jones speziell sich in seiner Entstehungsgeschichte sehr viel stärker als Alternative verstanden hatte und sozusagen auch bei unserem Fundraising oft auf die bösen Mainstream-Medien verwiesen hatte. Und seit der Krise in den Medien ist es, denke ich, zumindest in den USA, und ich würde mich interessieren, ob Sie das auch hier so empfinden, sehr viel mehr so, dass alle Journalisten gewissermaßen in der gleichen Krise stecken, und zwar da es Unterschiede gibt in der Art, wie wir unsere Arbeit angehen, aber dass wir im Großen und Ganzen alle, dass es uns allen darum geht, den Journalismus zu erhalten. Und uns allen klar ist, dass eigentlich dieser Journalismus, um den es uns geht, Non-Profit ist, ob er sich als For-Profit verkauft oder nicht. Also die New York Times hat jetzt auch auf ihrer Homepage den Text Support New York Times Journalism in Form eines Abos. Aber das kommt auch wieder auf die Leserfinanzierung heraus.
Ja. Manfred?
Wie ist denn eigentlich die Altersstruktur der Abonnenten zum Beispiel? Also gelingt es da auch, junge Zielgruppen anzusprechen? Ich war ganz positiv überrascht, wie viele Abos verkauft werden, obwohl man den Inhalt auch umsonst online lesen kann.
Ja, es ist mir sehr aufgefallen, gerade in den letzten Monaten, als wir mehrere solche große Recherchen wiedergebracht haben, dass auf Twitter und Facebook sehr oft die Reaktion war, I just subscribed to Mother Jones to support this journalism. Also die Leute gingen dann auch nicht gleich auf Spende, sondern auf das Abo. Und das fand ich interessant, dass also das Abo als Zeichensetzung und Solidaritätshandlung verstanden wird und nicht nur unbedingt als Warenkauf. Ich denke, da müssen wir noch nachhaken, was das bedeutet. Aber die Ziel, auf jeden Fall setzt sich die Print-Abos gehen natürlich eher an ältere Zielgruppen. Die Online-Sustaining Donors, die wir jetzt gerade angeworben haben, sind schon entschieden jünger, und das Publikum in den sozialen Medien nochmal.
Silke.
Nochmal Silke Burmester. Wir haben ja hier also so eine inhaltliche Geschichte, und zwar diesen Leitsatz von Hans-Joachim Friedrichs: Du sollst dich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und das weicht ja, also dieser Satz war für viele ja sehr, sehr wichtig, und der weicht ja auf. Ich denke, das hat mit dem nachwachsenden Generation zu tun. Das hat auch zum Beispiel bei der Flüchtlingsgeschichte, kommt man an menschliche Grenzen, und deswegen ist dieser Satz ja immer so im Gespräch, beziehungsweise die Frage hat dann noch Gültigkeit, und ich glaube, viele Non-Profits gehen genau an der Stelle ja auch einen anderen Weg. Also, ne, weil sie sich für was engagieren wollen, weil sie was wollen. Wie ist das in Amerika? Ist das auch so ein Thema? Habt ihr da auch so die so, Gott, man darf sich jetzt nicht gemein machen mit einer Sache, oder ist man da ein bisschen entspannter und sagt, ich glaube daran und deswegen berichte ich darüber, weil ich will, dass diese Entwicklung vorangeht oder irgendwie so?
Ich denke, man kann das schon nicht unhinterfragt einfach aufweichen lassen. Also über etwas berichten, was einem wichtig ist, sollte immer noch auf der Berichterstattungsseite sozusagen stattfinden und nicht auf der Dabeisein-Seite. Die Dabeisein-Seite ist auch wichtig, aber das ist dann eben, dann gibt man sozusagen das auf, was den Journalismus gerade so wertvoll macht, auch für die Leute, die drin sind. Aber ich denke, andererseits ist die Vorstellung überholt, man hätte überhaupt keine Perspektive. Das ist auch nicht realistisch. Jeder Journalist hat Perspektive, jedes Organ hat Perspektive. Und ich denke, man schuldet es seinen Lesern, die sichtbar zu machen. Und fair zu sein dabei. Also Fairness ist das, was, glaube ich, uns als Journalisten unterscheidet von, von anderen Kommunikatoren, von anderen Storytellern, dass uns das als Ideal zentral ist.
Alexander Sengerlauf sehe ich da hinten.
Ja, ich finde die Diskussion ganz, ganz spannend, auch da einzuhaken. Also die Frage, also ich habe zumindest den Eindruck, dass nachwachsende Journalisten sich mehr auch als Aktivisten Tatsache wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich ja auch als Redaktion eine Wertegemeinschaft irgendwie bin und seien das ganz basale Werte, die ich definiere wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, bin ich ja auch Anwalt. Auch das gibt es ja im Selbstverständnis des Journalismus, zum Beispiel in der Studien und so weiter, ist das ja festgemacht auch. Das ist ja natürlich nicht in völliger Losgelöstheit der Objektivität, Perspektiv in alle Richtungen irgendwie schreibt Tatsache. Also muss es nicht vielleicht doch auch mehr Gegengewichte auch wieder geben, dass auch vermeintlich neutrale Medien mehr Positionen beziehen, weil wenn man sich anguckt, wie Fox News funktioniert oder andere große Akteure auch in Amerika, die ja klar Positionen beziehen, auch für bestimmte Parteien oder bestimmte Politiker, dass man nicht eigentlich doch klarer werden muss wieder in der Sprache und von dieser Neutralität manchmal so ein bisschen auch abrücken könnte.
Ja, ich denke, da hat also zum Beispiel dieser Wahlkampf natürlich viele in den amerikanischen, jetzt sage ich doch Mainstream-Medien, an genau diese Grenze geführt, wo man sich nicht mehr in einem normalen politischen Dialog bewegt, in dem man darstellt, was der eine und der andere sagt, sondern wo man wirklich sagen muss, hier verlassen wir das Reich der Fakten, hier ist eine Lüge, die wir auch so nennen, hier verlassen wir das Reich der Demokratie, hier wird Autorität verlangt, die mit Demokratie nicht zu vereinbaren ist, und da geht es an Werte, die für den Journalismus so fundamental sind, dass man sie auch nicht verleugnen kann, auf jeden Fall.
Wen empfiehlt Mother Jones eigentlich?
Als Non-Profit dürfen wir niemanden empfehlen, was sehr praktisch ist, wenn es zum Beispiel um die Wahl zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders geht, da hätten wir uns so oder so nur Feinde.
Aha, die Hälfte der Leserschaft,
genau.
Jeweils verloren. Aha, okay. Ja,
Lutz Hubert. Das führt mich just zu meiner Frage, und zwar, wer genau, soweit Sie das analysiert haben und analysieren können, sind Ihre 160.000 Abonnenten, und vielleicht geben Sie mir mal eine Idee davon, wie Sie, wenn Sie eben halt von Mainstream-Medien sprechen, Mother Jones gibt es tatsächlich, wie Sie sich selbst einordnen würden in der US-amerikanischen Medienlandschaft?
Über unsere Abonnenten wissen wir leider viel zu wenig. Das ist auch ein Projekt für mich jetzt, ganz allgemein unsere Daten viel besser zu verstehen und zu integrieren. Wir wissen, dass sie anders als die meisten Magazine dieser Art ungefähr zu gleichen Teilen Männer und Frauen vertreten sind. Die meisten sogenannten Thought Leader Magazine haben mehr männliche Leser. Ich würde das gerne auch darauf zurückführen, dass Mother Jones hauptsächlich von Frauen, dass Mother Jones schon seit langer Zeit Frauen an der Spitze hat. Wir wissen, dass sie an der Ostküste und an der Westküste konzentriert sind, aber mit auch relativ starken Zentren in der Mitte der USA. Wir wissen, dass sie eher...
New Mexico?
Man findet natürlich immer welche, zum Beispiel in Austin und in Helena, Montana und den ganzen Universitätsstädten. Aber es ist also auch da, es ist Mother Jones weiter verbreitet als andere Magazine dieser Art. Wir haben auch ein internationales Publikum, und wir wissen, dass sie eher zur linken Seite des Spektrums neigen, aber nicht ausschließlich. Also es gibt da auch eine ganze Menge, die sich eigentlich nicht so auffassen.
Kurze Nachfrage, Sie hatten von uns noch nicht preisgegeben, wer die Gala demnächst besucht.
Nochmal.
Sie hatten uns vorher nicht preisgegeben, wer die Gala demnächst, welche Prominenten die Gala
besucht. Welche Prominenten die Gala besucht haben? Ach ja, hatte ich Ihnen nicht erzählt. Also in diesem Fall war es Michael Steele, der ehemalige Vorsitzende der Republikaner, der auf der Gala angekündigt hat, dass er auch nicht Trump wählen kann.
So. Letzte Frage.
Peter Möbel, ich bin Unternehmer, der sich ein bisschen Sorgen macht über Journalismus, hat sonst damit nichts zu tun.
Oh, aufgepasst. Das Gesicht müsst ihr euch merken.
Eine Frage. Deutsche Unternehmen, Verlage oder auch Schulen schicken gerne Leute in die USA, um lernen zu können. Wie viele deutsche Verlage oder journalistische Unternehmen standen schon bei Ihnen vor der Tür und wollten von so einem erfolgreichen Unternehmen lernen?
Das passiert schon ab und zu. Aber es ist natürlich ein weiter Weg nach San Francisco. Insofern, andererseits sind wir bei Silicon Valley um die Ecke. Das heißt, es besteht auch immer die Versuchung, wenn ein Verlag schon jemanden so weit wegschickt, dann will er, dass er erstmal bei Facebook und Twitter und Reddit reinschaut.
Aber bei Ihnen auch?
Manchmal bei uns auch.
So, ich glaube, Sie sind ja noch ein bisschen da, werden jetzt tatsächlich noch Fragen auftauchen. Gibt es noch Gelegenheit, die in den Zwischenpausen zu stellen? Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für die weite Anreise auch und ja, ich hoffe, wir können das Gespräch bei einer der nächsten Non-Profit-Journalismus-Konferenzen fortsetzen. Vielen Dank.
Auf jeden Fall, aber die findet dann in einem riesen Konferenzsaal statt.
Okay, einverstanden.